Ja, gibt es Fragen dazu an den Renten?
Ja, ich hätte gleich eines.
Versteht ihr ihn hinten, oder?
Du hattest jetzt ganz am Ende nochmal Religion erwähnt. Jetzt kann man ja so seit, ich würde sagen, so 2-3 Jahren vielleicht sehen, dass gerade durch solche Geschichten wie die Vizepräsidentschaftskandidatur von Sarah Palin, diese Tea Party Bewegung oder jetzt in den letzten Wochen diese Koranverbrennung, auch immer häufiger, gerade in Deutschland, so eine Kritik an diesem radikalen Protestantismus stattfindet in den Vereinigten Staaten. Das ist ja zunächst mal widersprüchlich zu dem, was du uns jetzt gesagt hattest, dass hauptsächlich die Kritik sich immer an, so einem, an dem Materialismus und der Geist- und Kulturlosigkeit orientiert. Lässt sich das irgendwie zusammenbringen mit diesem traditionellen Anti-Amerikanismus oder ist das ein völlig anderes Phänomen?
Nee, ich würde sagen, das geht schon zusammen. Es gibt historisch seit langem eine Kritik an einer unglaublich starken Religiosität in den USA. Und die ist auch erstmal verwunderlich. Also wenn man als, was weiß ich, atheistischer, aus Deutschland stammender Typ in die USA kommt, ich war auch verwundert über die Allgegenwart von Religion, aber nicht in der gesellschaftlichen Sphäre. Also ich würde nach wie vor behaupten, dass diese Trennung zwischen klassische Formulierung von Max Weber, eben die Sphärentrennung einer Gesellschaft zwischen öffentlich und privat, sehr gut funktioniert in den USA. Die Leute sind zum Teil wirklich durchgeknallte Baptisten oder evangelikale, missionsmäßig unterwegs Leute. Das hat aber noch, oder gerade auch in der aktuellen Situation, keinen Einfluss auf irgendwie die politische Sphäre. Diese Gefahr ist immer da und die Tea Party Bewegung ist da ein wichtiger Ausdruck, weil die genau so einen ultrareligiösen rechten Flügel der Republikanischen Partei repräsentiert, der Gefahr läuft, irgendwie stärker zu werden. Und diese Koranverbrennung, ich meine, das ist ein Pass, das sagt halt auch was aus. Es gab in den USA nie eine Staatskirche. Es gab nie eine Staatsreligion. Und das unterscheidet, das gesamte Kirchenrecht und das Religionsrecht ist völlig anders als in europäischen Gesellschaften. Ich meine, in Deutschland gibt es immer noch katholische, evangelische Kirche, dann, ich glaube, die jüdische Religionsgemeinschaft ist anerkannt, die Zeugen Jehovas auch, die Muslime kämpfen gerade drum, dass sie da anerkannt werden. Aber es gibt eine staatliche Anerkennung von Religionsgemeinschaften, die gibt es in den USA nicht. Es gibt keine Staatskirche. Und selbst Frankreich mit dem Laizismus ist ein anderes Modell als dieser religiöse Pluralismus, der in den USA von Anfang an bestimmt war. Es waren ja die ersten Siedler Ende des 18. Jahrhunderts, im 17. Jahrhundert meine ich, waren religiöse Dissidenten, die in Europa aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurden. Und der Unterschied in den USA war aber, dass von Anfang an ein religiöser Pluralismus vorhanden war, wo die unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften schauen mussten, wie sie miteinander klarkommen. Also sie mussten irgendwie einen Umgang miteinander finden, der die Differenz anerkennt, ohne zur Dominanz einer Glaubensgemeinschaft zu führen. Und absurd ist es, ist dieses Ressentiment, sind alle so religiös in den USA und die Religion ist so allgegenwärtig, wenn man sich die europäische Geschichte vor Augen führt. Also es gibt kein historisches Bewusstsein in der heutigen Gesellschaft. Oder ich weiß nicht in der heutigen, es klingt so, als ob es vor 50 Jahren das gegeben hätte. Eine Beschäftigung mit Geschichte findet faktisch nicht statt, aber die europäische Geschichte ist eine Geschichte von religiösen Auseinandersetzungen. Bis zum 30-jährigen Krieg im 17. Jahrhundert, die ganzen Gemetzel, die stattfinden, sind Religionskriege. Katholiken gegen, eigentlich seit der Reformation. Unglaublich brutale Kriege, die aufgrund von Religion geführt werden, die dann in Europa in einem Prozess der Säkularisierung nach und nach zurückgedrängt wurden. In Amerika sind die Entstehungsbedingungen der Gesellschaft andere, nämlich von Anfang an ein religiöser Pluralismus. Und da gibt es sehr gute, wenn dich das interessiert, Reflexionen des britischen oder englischen Philosophen, schottischen Philosophen John Locke. Es gibt die ganzen Aufklärer in Großbritannien waren Schotten. Es gibt ein total gutes Buch, How the Scots Invented the World. Also warum die Frage, warum das alles Schotten sind. Ist aber auch eine andere Diskussion. John Locke hat Letters on Tolerance heißen die, glaube ich, Briefe über die Toleranz, wo er, und da sagt er so den Satz, wenn es zwei konkurrierende Religionsgemeinschaften gibt, und das ist typisch für Europa, und er schreibt das vor dem Hintergrund des britischen Bürgerkrieges im 17. Jahrhundert, er sagt, wenn es zwei Religionsgemeinschaften gibt, gibt es einen Bürgerkrieg. Wenn es drei Religionsgemeinschaften gibt, verbünden sich meistens zwei gegen eine andere und schlagen die eine tot, bis sie dann selbst wieder in den Bürgerkrieg verfallen. Wenn du aber 20 Religionsgemeinschaften hast, müssen die irgendwie miteinander klarkommen. Und das heißt, die Entstehungsbedingungen sind ganz andere. Und auch so eine Sache wie die Koranverbrennung, jetzt ganz aktuell. Das ist ein Pastor, der hat eine Kirche gegründet, die hat 50 Anhänger. Der kann aber einfach so eine Kirche ausrufen, weil du eben eine ganz andere Struktur auch, eine staatliche Struktur von so Kirchenrechten und sowas hast. Der verbrennt den Koran völlig bescheuert. Hatte er ja schon im September letzten Jahres angekündigt, dass er das macht. Dann gab es großen Aufschrei, er soll das nicht tun. Ich meine, er macht das und dann stürmen Islamisten das UNO-Büro in zwei afghanischen Städten und schlagen irgendwie 6 Leute tot. So ein Scheiß. Also der hätte die... Und interessant ist aber ja die Reaktion der amerikanischen Regierung oder von Obama, der das ganz klar verurteilt. Der sagt, sowas geht nicht. Also, und natürlich sind so Phänomene problematisch, genauso wie hier, was es immer wieder gibt von so im sogenannten Bible Belt. Also die amerikanische Gesellschaft ist ja auch eine in sich sehr widersprüchliche, zersplitterte, wo es die beiden Küsten gibt, die relativ liberal sind, also in der Nordosten und die Westküste. Und wenn man mit so Leuten aus der Ostküste redet, ist das die ganze Mitte Amerikas ist Flyover Zone. Also man fliegt halt von der Ostküste an die Westküste, zwischendrin ist nichts, das ist Weizenfeld und Bibelspinner. So. Und die wird auch als Bible Belt bezeichnet. Und da gibt es eine sehr verbreitete Religiosität, wo es immer wieder den Versuch gibt, würde ich sagen, auch fundamental die Struktur der amerikanischen Gesellschaft in Frage zu stellen, indem beispielsweise, es war in Missouri oder so, auf dem Gelände des obersten Gerichtshofs die 10 Gebote aufgestellt wurden. Da gab es dann ein Gerichtsurteil des Bundesgerichtshofs, der das für illegal erklärt hat, weil es die Glaubensfreiheit der Glaubensfreiheit widerspricht. Aber es gibt immer wieder so Versuche, also die christliche Religion festzuschreiben, und es gibt Versuche, ganz stark auf Lehrpläne Einfluss zu nehmen. Also dieser ganze hier Schöpfungsmythen-Quatsch, den als gleichberechtigt neben der Darwinschen Evolutionstheorie zu lehren. Hast du in Westdeutschland in einigen Bereichen auch, also in Baden-Württemberg, wo ich ursprünglich herkomme, gibt es auch ganz krasse so Freikirchen, die ständig versuchen, auf die Lehrpläne Einfluss zu nehmen. So Tendenzen sind zu kritisieren und müssen aber zugleich vor dem historischen Hintergrund der Entstehung oder der Funktion von Religion in Amerika begriffen werden. Und es wird halt dann immer wieder zu einem absurden Argument, wenn dann, die sind alle so religiös. Also wo dann ganz leicht ein richtiger Punkt zu sagen, irgendwie die Tea Party ist ein Problem und das sind eine rechtskonservative Strömung innerhalb der Republikanischen Partei, wo das dann wieder umschlägt in ein so ist die amerikanische Gesellschaft. Und da muss dann halt eine Differenzierung oder eine Einordnung dieser Phänomene in den gesellschaftlichen Kontext her. Und als letzten Punkt, es gibt zum Beispiel eine sehr verbreitete Kreuzzugsmetaphorik in den USA. Also führende Politiker sprechen immer wieder von Crusades. Wir führen einen Kreuzzug gegen irgendwas. Also es gab einen Kreuzzug gegen Hunger, Kreuzzug gegen Armut. Und George W. Bush hat aber auch während des Irakkrieges gesagt, wir führen einen Kreuzzug für die Freiheit. A Crusade for Freedom. Da wurde gleich gesagt, wir haben ihn. Er führt einen christlichen Kreuzzug gegen die arabische Welt und will jetzt wieder im klassischen Kolonialsinne diese Länder unterwerfen. Scheint erstmal richtig zu sein, wenn er von Crusade spricht. Wenn man aber weiß, welche Geschichte diese Verwendung der Metapher des Kreuzzugs in der politischen Rhetorik in den USA hat, Kennedy hat einen Crusade against Poverty geführt, also einen Kreuzzug gegen Armut. Wollte er dann auch die Armen zu christlichen, was auch immer. Also das meine ich, da braucht man dann eine historische Urteilskraft und eine Kenntnis über die Verhältnisse, um sowas dann auch einordnen zu können.
Ja, ausführlich war nur eine Frage.
Ja, ich kann auch kurz antworten, müsst ihr mir nur sagen.
Ich weiß ja nicht, wie viele Fragen noch gibt. Ich glaube, jemand hat Fragen. Du guckst schon.
Naja, also was ich interessant fand, sozusagen, was ich nochmal, das ist keine Frage, sondern ich muss ein paar Tage vor, was du jetzt am Ende nochmal gesagt hast, dieses Geschichtsvergessen. Das ist ja beim Thema Amerika ein ganz großer Punkt, der sozusagen diesen Antiimperialismus füttert. Und da finde ich, muss man sich nur die Geschichte New Yorks angucken, beginnt 1625 bis 1945. Das reicht schon sozusagen, um zu schauen, wo, unter welchen Bedingungen die Leute damals dahin gekommen sind, unter welchen Bedingungen sie die Stadt dort aufgebaut haben und unter welchen Bedingungen dort ja Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Leute gelebt haben. Und dann sozusagen jetzt zu sagen, in der Geschichtslosigkeit der Leute zu sagen, das ist eben die Stadt der Juden, ne, ohne sozusagen zu registrieren, warum die Juden damals da hingekommen sind, ist, finde ich, so ein Punkt, den man vielleicht nochmal hervorheben sollte, dass wenn man sich, finde ich, mit dem Antiimperialismus auseinandersetzt, muss man sich eigentlich, oder reicht, wenn man sich als allererstes erstmal mit der Geschichte New Yorks auseinandersetzt. Weil New York, finde ich, so ein super Beispiel ist für diese Migration in den USA. Mhm.
Nee, New York, ich würde sagen, New York, wenn es sowas wie Menschheit gibt, im emphatischen Sinne, dann ist es in New York momentan. Solange es noch keine Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft gibt, ist New York das, was meiner Vorstellung von Kosmopolitismus am nächsten kommt. Aber New York ist ohnehin irgendwie, wenn man, ist eine Pflicht, sollte man mal gesehen haben. Und da gibt's dann aber auch so Sachen, wo man dann auch die ganze Ambivalenz der amerikanischen Geschichte sieht. Im Battery Park im Süden von Manhattan, wo man so auf die Freiheitsstatue blicken kann, gibt's ein Denkmal. Das ist von den holländischen Siedlern und New York hieß früher New Amsterdam. Deswegen gibt's ja auch Harlem noch, also der Stadtteil von New York, der nach Harlem in den Niederlanden benannt ist. Und da gibt's so ein Denkmal ziemlich zentral im Süden von Manhattan, wo man Siedler sieht, die Indianern Glasperlen überreichen. Und das war der Tausch von Manhattan, nämlich dem damaligen Indianerstamm, ich weiß nicht mehr, wie der Name ist. Ja, ah, okay. Ja. Und dem wurde für 52 Glasperlen dieses Gebiet, was heute das wahrscheinlich teuerste Immobiliengebiet weltweit ist, abgetauscht. Und dann gibt es ein Denkmal dafür. Könnte man sagen, ziemlich zynische Scheiße. Und das ist auch, wenn man sich dann mit der ganzen Vertreibung, Ermordung der Urbevölkerung auseinandersetzt, was immer wieder kommt, also in so antiamerikanischen Argumentationen, wir hatten die Nazis, aber die Amerikaner hier mit den Indianern und so. Also dieses, und da kommt ganz häufig dann die Figur des edlen Wilden, die dann kontrastiert wird. Also zumindest sind wahrscheinlich viele von euch auch noch in dem Genuss aufgewachsen, Karl May zu lesen. Das ist so prototypisch dafür, der edle Wilde, der noch mit der Natur in Einklang lebt und gegen die Zivilisation. Das ist genau, wo dann eine richtige Auseinandersetzung, eine kritische Auseinandersetzung, auch mit den Entstehungsbedingungen, mit Sklaverei, mit der Vertreibung, Ermordung der Urbevölkerung und so weiter, gleich wieder umkippt in so ein komisches, antizivilisatorisches Ressentiment. Okay,
hast du eine Frage? Und zwar, wie würdest du denn die letzte Aktion von der Plattform WikiLeaks von vor 4 Monaten einschätzen, die auch die Veröffentlichung von den US-Botschaftsgefechten zielte, die einen Informationsgehalt hatten, außer herauszufinden, welche Namenskreativität von einem US-Botschafter da für deutsche Spitzen sitzen. Also bei der Aktion war ich ein bisschen verwundert, weil die Kugelaktion von WikiLeaks war natürlich schon ganz interessant und auch ziemlich informationsbringend.
Ja, dieser Assange heißt der doch, oder? Der hat kein gutes Bild von Amerika, das kann man wohl so sehr neutral formulieren. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich habe mir einen Teil davon, ich lese eine amerikanische Tageszeitung und da waren die dann immer abgedruckt, so ein Auszug. Ja, man liest das und kann sich drüber amüsieren, wie die Westerwelle einschätzen, als total inkonsequenten Trottel, wo man nur denken kann, okay, die amerikanischen Diplomaten verstehen was von ihren politischen Widerparts. Aber das ist, ich fand auch, es hatte keinen Informationsgehalt. Also prinzipiell, ich meine, das wäre dann eine andere Debatte, wie man mit Geheimhaltung bestimmter Informationen umgeht und so weiter. Und ich fand es durchaus die Veröffentlichung bestimmter Informationen problematisch, die beispielsweise die Namen von afghanischen oder irakischen Dolmetschern der US Army angehen oder so, wo ganz klar ist, die Leute sind halt in ihrem Leben bedroht, wenn sie bekannt werden. Sowas fand ich problematisch. Ansonsten fand ich generell bei WikiLeaks eher erstaunlich, wie schnell das verklungen ist. Also es war irgendwie eine Woche, kann ja auch was mit der Schnelllebigkeit der Presse und so zu tun haben, aber es war eine Woche großes Trara, alle waren irgendwie, mussten Schadensbegrenzung betreiben, die ganzen arabischen Herrscher, die auch völlig richtig charakterisiert werden als korrupte Despoten, wo man nur gerade keine bessere Alternative hat und die irgendwie im Amt halten muss. Ich meine, das saudische Königshaus, wo vielleicht der jüngere Sohn, der auch schon Anfang 70 ist, bald mal der Nachfolger wird, und ich denke so, okay, die werden halt auch dementsprechend charakterisiert. Und ich fand es eher interessant daran, wie offen die Diplomaten untereinander reden. Aber dann wurde Schadensbegrenzung betrieben eine Woche und alle haben gesagt, ist nicht so schlimm. Und dann war es vorbei. Und jetzt gibt es die Vorwürfe hier wegen Sexualsachen in Schweden, glaube ich noch. Aber es ist ja kein großes Thema mehr. Fand ich eher interessant, wie schnell das dann aus der Presse wieder draußen war.
Okay, noch eine weitere Frage? Ja?
Jetzt sollte die Hölderdienste haben, dass kein College-Student versteht in Amerika und so ein bisschen Bullshit, dass also ein Amerikaner Bullshit und ist es nicht auch irgendwie völkisch so eine Kritik, also so eine, auch wenn man so positiv erzählt, also immerhin heißt es Ethernet. Also ich meine, wenn man das mal so positiv Amerika belegt, dann ist es nicht auch irgendwie nur ein Ressentiment.
Ja, also ich meine, Adorno führt das... Es gibt sogar wahrscheinlich mehr Leute, die Hölderlin verstehen in Amerika.
Ist das nicht auch wieder so eine Sache, wenn man so...
Es ist, ich würde nicht sagen, es ist völkisch. Was Adorno damit... Texte zielen ja häufig darauf ab, einen bestimmten Sachverhalt zugespitzt deutlich zu machen. Und was Adorno bezweckt mit dem Zitat von Hölderlin, das er bringt, ist natürlich eine ganz spezifische Auffassung deutscher Kultur oder was in Deutschland als irgendwie hochgeistige Kultur gilt. So. Beispielhaft an diesem Hölderlin-Zitat zum Ausdruck zu bringen. Natürlich ist es völlig übertrieben zu sagen, das würde kein amerikanischer College-Student verstehen. Das ist aber in dem Kontext, in dem Adorno das bringt, keineswegs negativ gemeint, sondern
zielt... so, dass man in Amerika positiver belegt, als es vielleicht ist. Also da ist diese Kritik gegen das Sentiment, finde ich, sollte man generell dafür und auch die positiven Dinge einfach wegnehmen. Also man sollte nicht Amerika romantisieren, sondern ganz normal als einen Staat sehen, der sehr, sehr pluralistisch ist und wo alles vorkommen kann.
Ja,
und
klar.
Anglosächsisch und angelsächsisch und dann wieder auf einmal, das ist der europäische Weg oder Frankreich, Deutschland und so weiter. Ich finde das ziemlich...
Ja, auf der einen Seite hast du recht, auf der anderen Seite Unrecht. Die Schwierigkeit ist immer, nicht nur im Vortrag, sondern auch in Texten, dass man muss manchmal Sachen zuspitzen und tut damit einer nötigen Differenzierung Abbruch. Die Forderung nach Differenzierung ist immer richtig, da sie aber immer richtig ist, häufig auch inhaltslos. Man kann immer sagen, es ist nicht genug differenziert, egal um was es geht.
Das ist halt genau diese Art von, da setzt man sich hier nie in diese Kritik aus. Das ist so ein Kreis, der irgendwie durchbrochen wird, man irgendwie versucht, da sich...
Ja, klar. Aber ich habe zumindest in meinem Vortrag auch versucht, das zu machen und hoffe keineswegs ein zu positives...
Ja. Ich habe es schon erlebt, dass
da würde ich dir zustimmen. Also, Ich muss mich nicht mit einem T-Shirt mit Amerika-Fahne hier hinsetzen und meine George W. Bush-Puppe hier vorne präsentieren. Sowas habe ich 2003, kurz nach Ausbruch des Irakkriegs, mal gemacht. Aber da war das eher so eine Provo-Aktion. Wo du,
was? Das war ein Statement.
Ja, da muss man gar nicht mehr diskutieren. aber sowas sind Provo-Aktionen, die zu einer inhaltlichen Klärung nichts beitragen. Und ich würde dir vollkommen zustimmen, dass... du hast das positiv gewendetes Ressentiment oder Verklärung oder sowas genannt, ein Problem ist in Teilen der Linken. Ich würde nicht so sehr sagen in Bezug auf die USA, weil sich die meisten Linken mit USA einen Scheißdreck auskennen. Und mir würde es gerade darum gehen, dass, was du gesagt hast, die Pluralität und die Zerrissenheit und auch die Vielfalt in aller Problematik, die da drin steckt, der amerikanischen Gesellschaft zu betonen. Dieses Problem des Einseitigwerdens, das Schönzeichnen sehe ich eher in Bezug auf Israel. Also, wo man halt sich ein imaginiertes Bild der israelischen Gesellschaft, die auch durch und durch plural zerstritten, komplex und so weiter ist und in einer gewissen Lesart antideutsche Theoriebildung Israel als ein Vorschein auf den Kommunismus sieht oder Israel als bewaffneter Versuch der Juden, den Kommunismus noch leben zu erreichen. Das sind Zitate aus Texten, die natürlich in dem theoretischen Kontext mit Bezug auf Adorno und Marx und so stehen, die ich aber sehr, sehr problematisch finde, die vor allem der gesellschaftlichen Realität dort vor Ort überhaupt nicht gerecht wird. Und da sehe ich so ein Problem, dass ich war lange nicht mehr auf so einer linken Demo, aber so eine Amerika-Fahne, wie sie hier hängt, ist, glaube ich, sieht man noch vielleicht bei den Dresden-Demos oder so. Ich weiß gar nicht, ob noch Antifas viel mit Amerika-Fahnen rumlaufen, was eine Zeit lang ja mal gemacht wurde. Ich finde, das hat immer was Infantiles. Also kann man machen, habe ich auch mal gemacht, aber ist so, ja, sagt nichts aus. Also es ist halt genau dieses sich labeln oder.
Ja, das ist halt auch dieses, was immer diese Überwertung von Kulturen, die man auch erlebt, aber sind dann ganz Leute, die in Amerika waren, die fanden so total klasse und dann wird immer so erzählt, das ist ja American Way of Life und das wird dann da gemacht. Manchmal machen sie da und da und so. Ich finde diese ganze Differenzierung irgendwie auch schon nicht unbedingt hilfreich.
Aber ich meine, es geht ja nicht darum zu sagen, es gibt unüberbrückbare Differenzen so, aber es geht darum anzuerkennen, dass es eine historische Entstehung von Gesellschaften gibt und eine politische Weiterentwicklung, die natürlich Einfluss auf Lebensweisen heutzutage haben. Also wenn du dir die Entstehung der deutschen Gesellschaft oder des deutschen Nationalstaates 1871 als Konsequenz aus dem Krieg gegen Frankreich anschaust und dir anschaust, welche Rolle das antifranzösische Ressentiment für eine deutsche Nationalstaatsideologie gespielt hat, ist das eine andere Gründungsgeschichte als die bürgerliche Revolution in Frankreich 1789 und die Entstehungsgeschichte Amerikas. Und ich würde schon sagen, dass sowas natürlich Auswirkungen hat. Auswirkungen auf eine Art, wie Gesellschaft funktioniert und auf eine Art, wie Gesellschaft sich auch selbst versteht. Und in so einem Sinne glaube ich schon, dass man da eine Unterscheidung dann auch machen kann. Ich würde nicht von einem German Way of Life reden oder so.
In beiden Kulturen wird Kultur als klassische Kultur ist so groß angesehen, dass in Deutschland auch immer so diese Kulturdebatte, eine deutsche Kultur, wenn man es jetzt in dem so nochmal anschaut, ist der Kultur nicht so groß drin, genau wie gegen nicht Amerika so groß drin ist.
Ja, aber das Interessante ist ja, so eine Kulturdebatte, wie sie in Deutschland läuft, die wäre in Amerika undenkbar.
Ja, doch, das geht. Also
ich würde mal nochmal ganz kurz einhaken, dass ihr nicht so ein Zwiegespräch macht und mal einfach in die Runde, ob vielleicht nochmal Fragen sind und vielleicht reden wir nochmal nach. Gibt es hier noch Fragen? Nee, gar nicht. Nochmal, aber trotzdem danke nochmal an Sebastian, was er helfen.